Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Showroom, ein Otto-Wulff-Podcast. Mein Name ist Steffen und ich freue mich, dass ihr hier heute wieder dabei seid.
Showroom, ein Otto-Wulff-Podcast.
Ich habe mir heute einen Gast eingeladen. Mein Gast ist unser Oberpolier Mario. Mario ist nicht erst seit kurzem bei uns, sondern schon seit genau 31 Jahren. Das kann kein Zufall sein und genau das interessiert mich heute. Was steckt hinter der Rolle des Poliers? Fangen wir einfach von vorne an.
Wer nicht aus der Baubranche kommt, wird möglicherweise überrascht sein, dass ein Polier auf der Baustelle nicht viel mit glänzenden Oberflächen zu tun hat. Tatsächlich steckt hinter dem Begriff etwas ganz anderes. Schon historisch bezeichnete er die Person, die auf der Baustelle Abläufe koordiniert, Teams führt und vor allem den Überblick behält. Der Begriff geht dabei unter anderem auf das französische Wort parler zurück, was so viel heißt wie sprechen. Historisch gehören Poliere zu den gefragtesten Fachkräften der Branche. Logisch, sie verbinden Baustellenwissen mit Führungs- und Organisationserfahrung. Doch genau diese Rolle verändert sich derzeit spürbar. In vielen Unternehmen werden Aufgaben, die früher selbstverständlich beim Polier lagen, heute auf Bauleitung und Projektteams verteilt. Wie blickt jemand, der heute als Polier arbeitet, auf diese Entwicklung? Braucht die Baubranche diese Rolle in der Zukunft überhaupt noch? Und wie sieht der echte Arbeitsalltag eines heutigen Poliers aus? Das verrät Mario im Showroom. Im Gespräch erzählt der erfahrene Oberpolier, wie sich sein Beruf in 31 Jahren verändert hat, welche Herausforderungen geblieben sind und was einen guten Polier wirklich auszeichnet.
Mario, herzlich willkommen hier im Showroom bei Otto Wulff. Du bist 31 Jahre bei Otto Wulff. Mich interessiert genau das. Wir fangen einfach am besten von vorne an. 31 Jahre im Unternehmen, das sehe ich als Personaler heute gar nicht mehr so häufig. Wie hast du angefangen? Wie bist du damals zu Otto Wulff gekommen? Erzähl mal ein bisschen was zu deinem Lebensweg.
Ja, zu Otto Wulff bin ich gekommen, damals 1995. Ich habe in Hummelsbrück gearbeitet bei einer Hamburger Bauunternehmung. Die hatte leider keinen Nachfolger und er hat aufgegeben, dann sein Grundstück und die Firma verkauft und der Käufer war Otto Wulff und die Mitarbeiter wurden gefragt, ob sie gerne bei Otto Wulff anfangen würden und ich habe den Weg zu Otto Wulff gewählt.
Und dann bist du hier als Maurer angefangen und wie bist du dann zum Polier geworden? Wie lange hat das gedauert?
Das hat nicht lange gedauert. Ich habe dann die klassische Ausbildung gemacht als Polier und so ging das dann immer weiter.
Rohbau, Ausbau, was betreust du als Polier?
Sowohl als auch, aber eigentlich mehr den Ausbau.
Dein Weg bei Otto Wulff hat sich ja dann entwickelt. Du hast dann als Polier gearbeitet. Vielleicht magst du mal erzählen, wie lange du als Polier gearbeitet hast, bis du die Chance bekommen hast, als Oberpolier zu arbeiten. Hast das geplant oder wie ist das dann entstanden, dass du Oberpolier geworden bist?
Ich glaube 4 Jahre ist das ja jetzt. Unser damaliger Bereichsleiter, unser Jan, der leider schon in Rente ist oder im verdienten Ruhestand, der hatte mich damals gefragt, Mensch, du kannst gut mit Menschen umgehen und auch mit jungen Menschen und hast nicht mal Lust, Oberpolier zu werden und junge Leute mit an die Hand zu nehmen, unser Nachwuchs so ein bisschen zu fördern. So ist das eigentlich entstanden.
Was macht der Oberpolier anders als der normale Polier?
Sagt ja auch schon der Name. Also das ist auch mehr die Erfahrung der Oberpolier. Und du hast auf größeren Baustellen hast du auch Poliere, die du auch mit an die Hand nimmst. Ne? Zum Beispiel jetzt auch mein letztes Projekt, das war die Strunsichtstraße. Das war ein Projekt mit einem AGE-Partner. Da waren wir auch sehr, sehr viel Poliere. Da hatte ich auch einen Polier, mit dem habe ich zusammengearbeitet. Den hatte ich auch so ein bisschen an die Hand genommen.
Gibt ja jetzt auch schon Unternehmen, die haben gar keine eigenen Poliere mehr, arbeiten nur noch mit Bauleitern. Was glaubst du aus deiner Sicht, was geht verloren, wenn keine Poliere mehr da sind? Und merkt man das irgendwie auf der Baustelle so aus deiner beruflichen Erfahrung?
Ja, das ist die Identität der Firma geht da verloren. Man braucht hier nur durch Hamburg zu fahren, zum Beispiel die Hafen City. Da gibt es Baustellen auch von großen Bauunternehmern, die haben keine Poliere. Man sieht allein schon von der Außendarstellung, so würde es bei uns, bei Otto Wulff, auf unseren hiesigen Baustellen nicht aussehen. Du hast ein klares, aufgeräumtes Bild und das siehst du da nicht.
Deine Aufgaben auch als Polier, wenn du sagst, man sieht, dass der Polier nicht da ist, ne? Wofür seid ihr eigentlich hauptsächlich verantwortlich?
Das Tagesgeschäft, Materialbestellung, die Koordination der Firmen, ja.
Wenn Leute von außen auf deinen Job gucken, was denken viele, was du machst und was stimmt davon vielleicht gar nicht?
Ja, Polier, da gibt es ja 2 Sorten. Es gibt ja einmal, die sich gar nicht auskennen auf dem Bau. Die fragen dann, ja, was machst du ja Polier? Was polierst du denn? Den Fußboden oder die Scheiben? Und dann gibt es Leute, die den Bau schon etwas kennen und ach, du bist Polier, ach ja, du teilst die Leute ein. Ja, das sind so die Dinge, die über den Polier bekannt sind oder wie auch immer.
Und gibt es auch so unterschiedliche Typen von Polieren? Kann man das in Haupttypen so unterscheiden?
Kann man. Das geht von bis. Also ich bin eher der Ruhigere. Ich mache das auf meine Art. Ich habe eine ruhige Art und die kam bis jetzt in diesen ganzen Jahren, wo ich Polier bin, immer gut an, auch bei Nachunternehmern. Das danken sie mir noch heute. Und dann gibt es natürlich welche, die aufbrausend sind. Ja, das ist so. Jeder hat seine Art, aber jeder jeder kommt damit auch durch und auch erfolgreich.
Mario, kommen wir mal zum Arbeitsalltag. Nimm uns mal zu so einem normalen Tag auf der Baustelle mit. Du kommst morgens an, was passiert so den ganzen Tag über? Wie startest du und wie hört der Tag vielleicht auf?
Ich starte eigentlich schon immer zu Hause. Wenn die Tür zu ist und ich in mein Auto steige, muss schon an die Baustelle denken und ich ratter so meinen Tagesablauf dann durch, was dann so geplant ist. Und auf der Baustelle angekommen, ist mein erster Blick erstmal auf die Baustelle. Ist nachts irgendwas passiert, hat sich was verändert und dann jetzt geht's in den Container. Erstmal für meine lieben Kollegen wird Kaffee gekocht. Da ich ja kein Kaffeetrinker bin, wird meine Espresso-Tasse, die schwarz-weiß-blau ist, unter die Espresso-Maschine gestellt. Erstmal einen schönen Espresso trinken, wird der Rechner angeschmissen und dann trudeln auch schon nach und nach die ganzen Leute ein. Wir haben bei uns im Büro Mitarbeiterlisten liegen, dort tritt sich jeder Mitarbeiter ein. Erstens, damit wir die Kontrolle haben auf der Baustelle, wie viele Leute es sind im Gefahrenfall, damit wir wissen, wer da auf der Baustelle ist. An manchen Projekten ist es auch so, bei meinem letzten Projekt war das so, da haben wir Eintrittskontrollen gehabt. Also da mussten die Mitarbeiter sich beim Pförtner melden, beziehungsweise haben einen Ausweis bekommen und sind dann so auf die Baustelle. Aber der klassische Fall ist das, dass sie sich anmelden, die Leute. Und dann schnackst du auch schon, wenn die ersten kommen, die Vorarbeiter melden sich auch an von den verschiedenen Gewerken. Dann schnackt man ganz kurz mal durch, was so anliegt am Tag. Ja, und das geht dann so eine Stunde ungefähr, ja. Und dann geht es ab auf die Baustelle. Da wird ein Rundgang gemacht und mal gucken, was dann so ist. Und dann treten auch schon die ersten Fragen auf von den einzelnen Gewerken, die dort tätig sind. Ja, und meistens passt es ja nie so, wie es ist, so wie es sein soll. Was nu? Jetzt kommt da einer an. Ja, jetzt können wir nicht weiter. Was machen wir jetzt? Ja, um den Baufortschritt nicht zu stören, musst du eben schnelle Entscheidungen treffen. Du musst sie irgendwo anders positionieren, damit es auch keine Kollision mit den anderen Gewerken gibt. Und so sehen eigentlich die ersten Stunden aus.
Man könnte also vielleicht sagen, so wenn man das zusammenfasst, der Tag ist schnell rum, aber er ist bei dir eigentlich nie wie geplant in dem Sinne.
Ja, so sieht's aus.
Du hast einen gewerblichen Mitarbeiter, du hast Nachunternehmer, du hast eine Bauleitung und ich stelle mir das auf der Baustelle immer so, alle wollen was von dir, wahrscheinlich noch gleichzeitig. Wie entscheidest du in solchen Moment, wer Vorrang hat und was machst du, ohne dass die auch das Gefühl bekommen, dass sie jetzt hinten angestellt werden?
Klar, manchmal steht eine Traube bei mir im Büro oder wo auch immer. Ja, da musst du Entscheidungen treffen. Als erstes ist es immer wichtig, geht es um Sicherheit. Das hat Priorität, ganz klar. Und dann eben das Klassische, wer zuerst kommt, mal zuerst, ne?
Ändert sich das im Laufe des Tages? Entscheidest du das immer am Projektverlauf oder welche Nachunternehmer gerade da sind, wo es am stärksten brennt oder wie entscheidest du, was am wichtigsten ist?
Die Abläufe stehen ja fest, was am wichtigsten ist, aber auch die Planung ist ja manchmal immer nicht so, wie sie sein soll. Du hast ja auch baubegleitende Planung, das heißt, du musst mal wieder Teile liegen lassen, da musst du aber zusehen, dass du die Unternehmen dahin führst, wo es dann weitergeht, ohne mit irgendwelchen anderen Leuten zu kollidieren und das ist auch schon eine kleine Kunst.
Gibt es auch Situationen, in denen du sagst, stopp, das machen wir jetzt so nicht, auch wenn es Druck gibt und was passiert dann in dem Sinne?
Ja, natürlich, klar. Klassisches Beispiel, der Trockenbauer will seine Wände zumachen, der will Geld verdienen, der arbeitet auf Akkord. Es ist aber noch nicht alles verlegt. Ich sag mal, da fehlen noch ein paar Kabel oder irgendwas muss da noch reingelegt werden. Ne? Das ist natürlich, nein, geht nicht. Dann musst du den eben wieder woanders hin koordinieren.
Du hast Qualität, Sicherheit hast du gerade schon erzählt. Tempo auf der Baustelle stehen ja oft im Widerspruch. Stellst du auch mal Prioritäten zurück und wie klärst du das deiner Mannschaft? Also wie gehst du mit diesen Konflikten um?
Wenn die Sicherheit leidet bei der Qualität, dann musst du das Tempo zurückstellen. Wichtig ist heutzutage die Sicherheit und die Qualität, weil Otto Wolf ist ein Unternehmen, das auch wirklich Qualität abliefert.
Wenn es im Team knirscht, nicht zwischen dir und der Bauleitung, aber vielleicht innerhalb deiner Mannschaft, das können ja auch mal Nachunternehmer sein. Wie gehst du so mit Konflikten um und hast vielleicht mal ein Beispiel dafür, was so alles auftritt?
Bei eigenen Otto Wolf Mitarbeitern habe ich das so noch nicht erlebt. Bei Nachunternehmern schon. Da musst du so einen Mittelweg finden und ich glaube, das kann ich ganz gut. Ja.
Arbeitest du mit Nachunternehmern eigentlich öfter zusammen? Kennt man sich dann schon miteinander? Weiß man, wie man drauf reagieren muss?
Ja, genau, das ist es. Eigentlich die Bauwelt in Hamburg ist klein. Man trifft sie immer nicht zwar auf der nächsten Baustelle, aber auf der übernächsten. Du weißt, wie jeder arbeitet, wie er tickt und wie du ihn behandeln musst. Das ist so. Und du musst sie wirklich alle zusammenhalten. Dann schmeißt du auch mal einen Grill an und dann grillst du mal, dann sind wir alle zufrieden oder bestellst mal einen Wagen.
Hast du auch mal ein Beispiel, das geht gerade total in die Hose, wo dann wieder einer von vorne anfangen muss, obwohl er schon fertig war?
Oh, wir haben das mal gehabt. Das war auch ein Arbeitsgemeinschaftsprojekt. Da hatten wir auch einen Trockenbauer. 200 oder 250 Quadratmeter Deckenplatten sollen die einbauen. Ne? Und ich haben sie am Wochenende dann auch gemacht. Und ich kam montags auf die Baustelle. Oh,
Ja. Wenn man das hört, du machst das 31 Jahre jetzt, kommst du jeden Morgen noch gerne zur Arbeit?
Ich bin ja auch hier viel in Hamburg, auch am Wochenende. Und wenn du durch Hamburg fährst und du guckst, an diesem Bau hast du mitgewirkt, an diesem Bau und an diesem. Und das ist es auch wert. Da freut man sich auch. Ich bin mit meiner Familie auch oft in Hamburg. Und denen das zu zeigen, woran du mitgearbeitet hast, das ist schon schön. Das macht eben jeden Tag aus. Also ich habe Spaß an der Arbeit.
Bin auch schon mal mit dem Polier, mit dem Auto hier durch Hamburg gefahren. Und das ist mal ein Abenteuer, weil gefühlt hat er ja an jedem Projekt immer schon mitgearbeitet. Ja. Was hast du alles schon so mitgemacht hier in Hamburg?
Ich war viel in der Speicherstadt. Die Gebäude haben wir saniert, umgebaut. Als jetzt das große Projekt hatten wir den Block L, das ist das Miniaturwunderland, wo die Brücke eingehoben wird. Da haben wir die Brückenfundamente gemacht und eine Rohbausanierung. Und dann eigentlich im Gewerbebau und im Schulbau. Eigentlich ist Schulbau mein Ding.
Wie viele Schulen hast du gebaut schon?
Nicht neu gebaut, wir haben auch zwischendurch mal saniert. Aber ich glaube bei 5, ja. Im Krankenhausbau war ich auch mit Kollegen. Aber eigentlich jetzt der klassische Schulbau. Da fühle ich mich wohl.
Wenn du mal so Otto Wulff betrachtest, glaube ich auch der Vorteil. Wir haben ja viele Poliere und man kann auch zwischen den Bereichen hin und her springen.
Also mein Projekt, wo ich jetzt bin, da sollte ich eigentlich gar nicht sein. Ich war eigentlich auch im Schulbau wieder. Da war ich dann 3 Tage und dann bekomme ich Freitags nachmittags einen Anruf, 17 Uhr. Mario, du hast eine Spezialaufgabe. Ich sage, wie jetzt? Ja, du musst woanders hin. Ich sage, das ist doch nicht dein Ernst. Doch, 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 doch. Da haben sie auch einen Kollegen aus der Rente geholt, weil der ist auch ein erfahrener Kollege. Mit dem bin ich ja da und guten jungen Projektleiter. Und da hieß es, ja, wir bauen das Ding mal um, wir machen mal eine hübsche Lackierung und dann funktioniert das wieder. Dann können Sie da einziehen in 4 Monaten. Ja, aus 4 Monaten werden jetzt 10, 12 Monate.
Du bist ja als Oberpolier auch für mehrere Poliere verantwortlich, kriegst vielleicht mal einen Jungpolier. Wie ist es dazu gekommen, dass man dich gefragt hat, andere Leute weiterzuentwickeln?
Den Oberpolier, den klassischen, den gibt es ja noch gar nicht so lange bei Otto Wulff. Das war eine Entscheidung und ich finde eine sehr gute Entscheidung von der Geschäftsleitung beziehungsweise von unserer Bereichsleitung damals, von unserem Jan, das zu machen, um junge Menschen an die Hand zu nehmen, um was zu lernen von erfahrenen Leuten. Und wir haben sehr, sehr viele gute, erfahrene Leute bei uns. Das finde ich eine sehr gute Entscheidung.
Wie ist denn dein Weg, wenn du jetzt einen Polier oder einen Jungpolier an die Hand bekommst? Wie bringst du Leute weiter? Wie machst du das?
Der klassische Weg ist ja, du hast einen an der Hand, einen jungen Polier, den nimmst du mit auf die Baustelle und er muss mit den Aufgaben wachsen. Das nützt nichts, wenn du jetzt einen Polier hast, du stellst einen ein als Polier, so ein wirfst ihn auf der Baustelle, das bringt überhaupt nichts. Der wird verheizt, das ist so. Deswegen ist das ein sehr, sehr guter Weg, sowas zu machen und die an die Hand zu nehmen. Und auch wenn sie nachher eigene Baustellen haben, ich kriege heutzutage auch noch ab und zu Anrufe, Mensch, wie können wir das machen oder wie würdest du das machen, hast du eine Idee? Und so hilft man sich auch telefonisch weiter, ne? Und das finde ich sehr, sehr gut hier.
Wir machen das ja mittlerweile so, dass wir sagen, wir machen so einen Ausbildungsplan für Poliere so über 2 Jahre. Mhm. Bis er alles so mal kennengelernt hat, hältst du so diesen 2-Jahres-Zeitraum für richtig? Ist das realistisch, dass man das in 2 Jahren schafft?
Wir mussten uns damals, bei uns gab es sowas noch gar nicht, Mentoren. Wir mussten uns damals selber durchkämpfen. Vielleicht hast du mal den einen oder anderen gefragt, ja, aber das war damals noch nicht so. Und ich finde das wirklich sehr, sehr gut.
So 10 Jahre, ja. Bevor du Polier geworden bist, heute lernst du aus. Es gibt keinen Meisterzwang mehr. Du kannst sofort den Meister machen. Mhm. Wenn jetzt bei dir jemand ist und sagt, er wird Polier werden wollen, was würdest du ihm so vom Lebensweg empfehlen, um wirklich da gut reinzukommen, dass man nicht einige Schritte zu schnell vorab macht?
Das ist, glaube ich, das Problem. Viele haben ausgelernt und dann sind 1-2 Jahre Geselle und die wollen Polier machen. Aber klar, können sie es machen. Viele schaffen es, aber die meisten schaffen es nicht. Ich würde immer noch ein paar Jahre als Geselle arbeiten, um Erfahrung zu sammeln.
Gibt es bei uns eigentlich, wir machen ja Baustellen unterschiedlichen Größenordnungen. Was würdest du sagen, für so ein Polier ist es einfacher, erstmal in einem großen Team so als Polier mitzuschwimmen oder gleich eine eigene Baustelle praktisch zu kriegen, die nicht so groß ist?
Ich denke mal, ein kleines Bauvorhaben ist schon, damit er mal die Abläufe kennenlernt. Ich meine, ob das nur großes ist Bauvorhaben oder kleines ist Bauvorhaben, die Abläufe sind immer die gleichen, die Gewerke sind die gleichen im Schlüsselfertigbau. Ein kleines Projekt, was überschaubar ist, das macht Sinn.
Wenn du auf deinen eigenen Start zurückblickst, in dem Sinne, lief das bei dir eigentlich glatt durch? Hattest du einen Plan? Also wurdest du begleitet oder hat sich das alles komplett wirklich so ergeben?
Wie gesagt, wir mussten uns da durchkämpfen. Wir hatten keine richtigen Mentoren. Und das ist genau der richtige Weg, den Otto Wulff hier einschlägt. Und es werden ja auch in den nächsten Jahren viele Leute gehen. Dazu werde ich auch gehören, aber ein paar Jährchen habt ihr mich noch.
Da hatten wir am Anfang unsere Folge ja auch zu, dass wir uns gerade auch damit beschäftigen, wie können wir das Wissen im Unternehmen erhalten. Und das ist natürlich auch für Poliere extrem wichtig, dass wir junge Leute ausbilden, dass wir euer Wissen noch halten und dass ihr das natürlich auch weitergebt. Sonst verlierst du einen ganz großen Teil, den man eigentlich gar nicht lernen kann, ja. In dem Sinne. Weil ich glaube, vieles macht ihr aus der Erfahrung. Ich weiß nicht, wie viel von deinem Aufgabengebiet einfach auch Erfahrung ist, weil du weißt, wie es funktioniert, was du gelernt hast, ne?
Genau, du kennst die Abläufe, du weißt, was passiert und das ist schon ein Riesenvorteil.
Wenn dich ein junger Handwerker fragt, ob er hier anfangen soll, was würdest du ihm sagen?
Sofort, geile Firma. Mach das. Ich habe es auch 31 Jahre geschafft, bei Otto Wolf zu sein. Ich bin auch stolz darauf, ein bisschen, muss man so sagen.
Gibt es so bestimmte Sachen, wo du sagst, dafür steht Otto Wolf, also jetzt nicht unbedingt als Wert, aber was so ein bisschen uns unterscheidet?
Du bekommst hier alles. Also ich habe es selber mitbekommen. Ich habe gebaut vor 30 Jahren. Du kriegst hier jegliche Unterstützung. Die Familie Wolf, bin ja leidenschaftlicher Sportler. Ich fahre Rennrad und jedes Jahr fahren wir 3 Tage nach Schwerin. Das ermöglicht Otto Wolf und die ganzen viele Events. Und das ist schon, ich würde sagen, einmalig.
Wenn du jetzt Polier bist bei uns, ne, gibt es so bestimmte Sachen, die dir als Unterstützung, als Polier, dass du dich entwickeln kannst, die dir so zur Seite gestellt werden, was du vielleicht auch nicht überall hast?
Ja, wie gesagt, sind die Mentoren und du kriegst jegliche Hilfe. Du kannst zu jedem gehen, jeder findet ein offenes Ohr. Es sind ja nicht nur die Poliere, es sind ja auch Bauleiter. Du bist ja auf der Baustelle als Team. Es sind Projektleiter, Oberbauleiter, ja, nicht oft auf der Baustelle, aber ja.
Was du auch so ein bisschen schreibst, ist, dass man muss sich halt Mühe geben, dass das Team zusammenpasst. Es bringt nichts, wenn du einen Erfahrenen hast, nur junge Leute, ja. Sondern ich glaube, der Mix, den versuchen wir immer noch herzustellen, ne?
Genau, und das finde ich auch sehr, sehr wichtig und das ist auch sehr, sehr gut. Und ich habe noch kein Team gehabt, das bei mir ist immer gute Laune auf der Baustelle, das muss ich auch mal sagen. Da kannst du fragen, wen du willst. Also schlechte Laune ist verboten.
Ja, ich habe euch ja auch gerade besucht, da saßt ihr beide, glaube ich, mit einem Werkstudenten im Zimmer. Man hat mal auch gemerkt im Baucontainer, dass da eigentlich sehr gute Laune war.
Nur so kommst du weiter. Das ist auch so, auch wenn es mal nicht so läuft, aber du darfst die Lust nicht verlieren und die Laune erst recht nicht.
Du machst noch ein bisschen, aber das Ende kannst du mit dem Fernglas wahrscheinlich schon sehen in dem Sinne.
Ja, ganz noch nicht.
Ganz noch nicht, aber wenn du so überlegst, wie Baustellen so in 10 Jahren aussehen, gibt's da ein Polier noch und was ändert sich vielleicht für die Rolle des Poliers?
Ich denke, bei Otto Wolf wird es immer Poliere geben. Das ist ja auch das, was Otto Wolf ausmacht. Du hast einen Ansprechpartner, auch der Bauherr, wenn der Bauherr mal auf die Baustelle kommt. Du hast einen Ansprechpartner, du hast hier keinen Projektsteuerer oder irgendwas, eine fremde Person auf der Baustelle. Du bist firmenbezogen. Das ist Identität, ist das.
Hat sich bei euch jetzt an der Aufgabe des Poliers schon was geändert in dem Sinne?
Ja, viel, viel, viel. Du hast mehr am Rechner zu tun. Du schaffst das teilweise gar nicht, weil, ich spreche jetzt von mir, ich bin mehr auf der Baustelle unterwegs. Also wie gesagt, ich hatte ja das große Projekt da mit unserem AG-Partner. Da läufst du am Tag, was schätzt du?
Wenn du mich schon so fragst, wahrscheinlich 6-7 Kilometer?
Das reicht nicht. Also 10 Kilometer.
Okay, da ist ja gut, dass du Fahrrad fährst, sag mal so, das sind ja dann schon fast 10.000.
Rennrad,
das sind ja dann schon ein paar Schritte. Ja. Okay, dann kommt der technische Kram jetzt noch oben drauf, ja, in dem Sinne.
Eigentlich, da waren wir eigentlich stehen geblieben. Also es kommt ja viel dazu, auch sei es DGMB, ist auch alles richtig, aber das musst du auch noch alles erledigen. Ne? Und teilweise, ja, reicht die Arbeitszeit dann noch nicht aus. Mhm. Muss man eben mal ein bisschen länger bleiben.
Mario, kommen wir mal zum Ende. Wir haben zum Ende hier immer so eine Schnellfragerunde. Und die erste Frage, die ich hätte, was denn das lauteste Geräusch auf deiner Baustelle?
Ja, das lauteste Geräusch. Ja, jetzt zur Zeit Presslufthammer.
Frühaufsteher oder Morgenmuffel?
Oh, Frühaufsteher.
Besprechungsraum oder Baustelle?
Baustelle.
Und was ist immer deine Baustellenjacke?
Bleistift, ja. Und Entfernungsmesser zur Maßüberprüfung.
Mario, danke für das offene Gespräch, für deine Einblicke in deinen Alltag als Oberpolier und dafür, dass du so offen über die Rolle gesprochen hast, was sie wirklich ausmacht. Ich denke, Poliere werden bei uns weiterhin gebraucht. Wer Lust hat, Verantwortung, Tempo und Menschen zusammenzubringen, der hat weiterhin einen Platz auf unserer Baustelle. Das kann auch keine andere Funktion so schnell ersetzen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich über Fragen. Schreibt uns gerne über die Otto Wolf Kanalseiten, meldet euch direkt und da bleibt mir nichts weiter zu sagen als danke fürs Zuhören. Und ich freue mich auf die nächste Folge vom Showroom und wenn ihr weiter dabei bleibt. Vielen Dank.